Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Podcast zum Thema Therapie der sozialen Phobie. Kurz zur Gliederung, damit ihr euch schon mal ein bisschen darauf einstellen könnt, was euch so erwartet. Ich werde erstmal kurz die S3-Leitlinienempfehlungen vorstellen und dann auf unterschiedliche kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungsmodule und Interventionstechniken näher eingehen. Anschließend werdet ihr kurz etwas zur Gruppen- und Einzeltherapie hören und auch was zu internetbasierter Therapie bei der sozialen Phobie. Danach stelle ich euch noch kurz eine Studie vor, die ich ganz interessant fand, und dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Zu meinem Podcast habe ich auch ein Handout hochgeladen, also wer mag, kann sich das jetzt aufmachen und nebenbei angucken, um besser folgen zu können. Wer mag, kann sich das aber auch später anschauen. Ich werde mich bemühen, dass man mir auch so gut folgen kann. So, zu Beginn gehe ich jetzt erstmal auf die S3-Leitlinienempfehlungen ein. Und zwar wird in Bezug auf die Psychotherapie und die Psychopharmakotherapie empfohlen, dass beides bei einer sozialen Phobie angeboten werden sollte. Dabei gilt allerdings, die Präferenz des Patienten zu berücksichtigen, und im Informationsgespräch sollte der Wirkeintritt, die Nachhaltigkeit, unerwünschte Wirkungen und die Verfügbarkeit eine Rolle spielen. Welche Medikamente kommen bei der sozialen Phobie zum Einsatz? Zur medikamentösen Behandlung sollte nach den S3-Leitlinien auf SSRIs und SNRIs zurückgegriffen werden. In Bezug auf die Psychotherapie wird in den S3-Leitlinien empfohlen, dass Patienten und Patientinnen mit einer sozialen Phobie eine kognitive Verhaltenstherapie angeboten werden sollte. Und eine psychodynamische Psychotherapie sollte dann angeboten werden, wenn sich die kognitive Verhaltenstherapie nicht als wirksam erweist, nicht verfügbar ist oder wenn eine diesbezügliche Präferenz des informierten Patienten besteht. Wir gehen jetzt auf die kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlungsmodule und Interventionen genauer ein. Bei der Behandlung findet je nach Indikation in der Regel eine Kombination von einzelnen oder allen der gleich vorgestellten Interventionsmethoden statt. Vorher möchte ich hervorheben, dass gerade bei der sozialen Phobie der Erstkontakt mit dem Patienten sehr wichtig ist. Und das liegt daran, dass Patienten mit einer sozialen Phobie Kontakte mit fremden Personen häufig als Belastung erleben. Also gilt es hier zunächst, eine therapeutische Beziehung aufzubauen, und dabei hervorzuheben sind Normalisieren bzw. Entpathologisieren des Verhaltens, Antizipieren und Verbalisieren der Ängste und Befürchtungen des Patienten oder der Patientin, und man sollte als Therapeut Interaktionsangebote machen. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Behandlungsmodulen und Interventionen. Erstmal zur Psychoedukation. Hierbei ist es wichtig, den Patienten über die sozialen Ängste zu informieren und grundlegende Kenntnisse über die Störung zu vermitteln. Dabei sollte eine individuelle Störungsanamnese erfolgen und die individuelle Problematik besprochen werden. Die Informationen sollten dabei patientengerecht aufgearbeitet werden, und inhaltlich sollte es dabei um die Faktoren gehen, die zur Entstehung und Aufrechterhaltung der sozialen Phobie beitragen, und um die Rolle unrealistischer Ansprüche und Gedanken sowie die Rolle des Vermeidungs- bzw. Sicherheitsverhaltens. Kommen wir zu kognitiven Techniken. Hierbei geht es darum, übertrieben negative Selbsteinschätzungen mit der Realität abzugleichen. Dafür ist es notwendig, zunächst die dysfunktionalen Gedanken zu identifizieren und anschließend zu modifizieren. Wichtig dabei ist, dass die alternativen Gedanken angemessen und nicht übertrieben positiv sein sollten. Ein Beispiel dafür aus FEM 2011 ist bei einem Vorstellungsgespräch. Ich werde euch jetzt erstmal die übertriebenen positiven Gedanken vorstellen, die nicht sinnvoll sind, und anschließend dann die angemessenen Gedanken. Es wird sicher grandios werden. Ich werde selbstsicher auftreten. Der Chef wird mich loben und eine Beförderung aussprechen. Kritik des Chefs werde ich gelassen gegenübertreten und ich werde auf jede Äußerung eine Antwort wissen und sicher reagieren. Wie man merkt, ist dieser Gedanke eher unrealistisch. Jetzt kommen wir zu dem etwas realistischeren, angemesseneren, positiven Gedanken. Ich weiß nicht genau, was im kommenden Gespräch auf mich zukommt und es könnte auch Kritik geben. Das wäre unangenehm, aber alle Menschen machen Fehler und werden daher manchmal kritisiert. Kritik bedeutet aber nicht, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere oder für immer als Idiot dastehe. Und genauso gut ist es möglich, dass in dem kommenden Gespräch gar keine Kritik zur Sprache kommt, sondern dass ich ein Lob bekomme oder es um eine neutrale Formalität geht. Ich muss erstmal abwarten. Das sind Gedanken, die schrittweise eingeübt werden müssen und je öfter diese neuen Gedanken in angstauslösenden Situationen eingesetzt werden, desto leichter und schneller werden diese funktionalen Gedanken auch zugänglich. Es geht also darum, gemeinsam mit dem Patienten zu überlegen, was in der befürchteten Situation realistische, angemessene und gleichzeitig hilfreiche Gedanken wären. Was sind also die Ziele der kognitiven Umstrukturierung? Es geht um die Entwicklung eines positiveren und realistischeren Selbstbildes. Es geht darum, typische Kognitionen, die vor und nach sozialen Situationen auftreten, zu identifizieren und umzustrukturieren. Dabei geht es vor allem um die charakteristische antizipatorische Verarbeitung, nämlich dass oft aufgrund der mit der sozialen Situation verbundenen Anspannung immer das Schlimmste befürchtet wird. Und es geht um die nachträgliche Verzerrung durch Grübeln, nämlich dass man im Nachhinein, also dass den Betroffenen im Nachhinein auch nach geglückten sozialen Situationen einige potenzielle Schwachpunkte einfallen. Kommen wir zu Rollenspielen und Verhaltensexperimenten. Patienten werden bei Rollenspielen und Verhaltensexperimenten angeleitet, die dysfunktionalen Grundüberzeugungen und die alternativen Verhaltensweisen im Rollenspiel oder in vivo zu überprüfen. Dabei gilt es vorher, persönlich relevante Situationen zu identifizieren und dabei ist es hilfreich, angstauslösende Situationen zu protokollieren und im Sinne einer Angsthierarchie zu beurteilen, zum Beispiel auf einer Skala von 0 gleich neutral, ohne Angst zu bewältigen, bis 100 extrem schwierig und extrem beängstigend. Situationen könnten zum Beispiel sein, unter fremden Menschen sein, Personen in ein Gespräch verwickeln oder sich mehrere Produkte in einem Geschäft zeigen lassen, aber dann nichts kaufen. Und zum Beispiel könnte dann für eine Person es leichter sein, unter fremden Menschen zu sein, aber dann dafür sehr schwer sein, Personen in ein Gespräch zu verwickeln. Genau, vorher sollten dann Ziele festgelegt werden, was möchte die Person erreichen und wie möchte sie sich verhalten. Und es ist wichtig, sich ein genaues Bild über die angstauslösenden Situationen des Patienten zu machen. Dazu können auch Fragebögen genutzt werden. Jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen, warum es denn so wichtig ist, vorher Ziele festzulegen, also wie die Person sich in dieser Situation verhalten möchte und was sie erreichen möchte. Das liegt daran, dass man anschließend dann besser beurteilen kann, ob es sich um eine geglückte soziale Situation handelt und ob die Person eben erreicht hat, was sie erreichen wollte, da es ja sonst häufig auch trotz geglückten Situationen zu negativen Bewertungen kommt. Dann kommen wir jetzt zu Rollenspielübungen mit Videofeedback. Dabei geht es darum, dass die betroffene Person die Beobachterperspektive einnehmen kann und die befürchtete Sichtbarkeit ihrer Unzulänglichkeit und Angstreaktion selbst beurteilen kann. Die Person kann also gegebenenfalls das eigene Verhalten hinsichtlich der Funktionalität, also erreiche ich das, was ich möchte, und der sozialen Performance, also das tatsächlich beobachtbare Verhalten, zu verbessern. Dabei ist es wichtig, möglichst kurze Videosequenzen gemeinsam mit dem oder der Patientin anzuschauen und auf dieser Basis die Handlungssequenzen weiter zu verbessern oder zu validieren. Der Patient ist somit hier der eigene Trainer. Hilfreiche Prinzipien können dabei sein, den Patienten in die Situation zu führen und eventuell durch Veränderungen im Raum und Requisiten dem Patienten zu erleichtern, sich in die Situation hineinzudenken. Ein graduiertes Vorgehen ist wichtig, also erstmal einfache Situationen zu üben. Es sollten kleine Schritte gemacht werden, kurze Sequenzen und erst nach verbesserter Bewältigung sollte die Übung dann erweitert werden. Der Therapeut kann hier als Modell und Coach dienen. Patienten haben nämlich manchmal keine klare Vorstellung über angemessenes Verhalten oder angemessene Formulierungen. Deshalb kann der Therapeut auch die Rolle übernehmen und konkrete Vorschläge machen. Wiederholungen sind wichtig. Es sollte so oft wiederholt werden, bis positive Veränderungen in Richtung des angestrebten Verhaltens erkennbar sind. Außerdem kann Lob und Verstärkung eingesetzt werden. Auch kleine positive Veränderungen sollten zurückgemeldet werden und bekräftigt werden, damit die positive Selbstattribution gefördert wird. Außerdem ist es wichtig, dass Verhalten und Gefühle sozusagen getrennt werden. Für den Patienten oder die Patientin fühlt sich selbstsicheres und nicht phobisches Verhalten oft fremd an, sodass dann trotzdem Hemmungen entstehen, die Rollen zu übernehmen. Hierbei ist es hilfreich, das vorgeschlagene Verhalten erstmal wie ein Schauspieler nachzuahmen und erstmal eine innere Distanz zu dem neuen Verhalten zu bewahren, bis es sich dann etwas vertrauter anfühlt. Was könnten denn typische Rollenspiele und Übungssituationen sein? Das sollte von der individuellen Problematik des Patienten oder der Patientin abhängig gemacht werden. Typische Beispiele sind störendes Verhalten ansprechen, jemanden in einem Restaurant ansprechen, kritische Situationen riskieren, Vorträge oder Referate halten, Vorstellungsgespräche führen und es gibt natürlich einige weitere Situationen, die je nach individueller Problematik geübt werden können. So, jetzt kommen wir zu den Konfrontationsverfahren in vivo. Dabei sind die hilfreichen Prinzipien, die ich eben bei den Rollenspielübungen mit Videofeedback schon erwähnt habe, ebenfalls von großer Bedeutung. Diese hilfreichen Prinzipien könnt ihr auch auf dem Handout nochmal sehen. Die Konfrontationsverfahren bei der sozialen Phobie dienen im Unterschied zur Konfrontationstherapie bei Agoraphobien und Panikstörungen weniger zur physiologischen Habituation, sondern hier geht es eher um die Widerlegung der übersteigerten negativen Annahmen über Folgen der Situation und des eigenen Verhaltens. Dabei werden die gefürchteten Situationen aufgesucht und überprüft, wie stark die erwarteten negativen Reaktionen anderer wirklich auftreten. Dazu habe ich auch ein Beispiel eingebaut, und zwar von Friedrich aus dem Jahr 2018. Das werde ich euch jetzt einfach mal kurz vorlesen. Ein 33-jähriger Techniker fürchtet, beim Eintreten in ein Café von den anderen Gästen genau gemustert und als ungeschickt und unattraktiv eingestuft zu werden. Bei der Vorbereitung einer entsprechenden Exposition werden seine ungünstigen Erwartungen exploriert. Diese beinhalten, dass ihn fast alle Gäste beobachten und mustern werden und davon mindestens die Hälfte ihn auch negativ beurteilen wird. Die Situation ist für den Patienten besonders schwer, wenn das Café voll besetzt ist und er lange braucht, um einen Platz zu finden. Der Patient wird instruiert, zunächst zusammen mit dem Therapeuten das Café aufzusuchen und dabei die anwesenden Gäste aktiv daraufhin zu beobachten, ob und wie sie ihn beobachten. Dabei erhält er als Beobachtungsaufgabe A. möglichst genau zu schätzen, wie viel Prozent der Anwesenden ihn beobachten, und B. sich möglichst alle sichtbaren und unsichtbaren Anzeichen von Ablehnung durch die anderen zu merken. Danach werden die befürchteten Reaktionen mit den beobachteten Ereignissen verglichen. Die Übung wird unter Umständen an mehreren Orten bzw. an anderen Orten mehrfach wiederholt. Wichtig hierbei ist, dass darauf geachtet wird, dass keine Sicherheitsverhaltensweisen eingesetzt werden. Es gilt also zuvor abzuklären, welche Sicherheitsverhaltensweisen der Patient zeigt. Sagen wir mal, dass eine betroffene Person Angst hat, einen Vortrag zu halten vor anderen und das aber nicht vermeiden kann, diesen Vortrag hält, aber vorher alle Inhalte des Vortrags auswendig lernt, also Wort für Wort auswendig lernt. Dann kann es sein, dass die betroffene Person sich der Situation zwar stellt, aber nur mit dieser Sicherheitsverhaltensweise und dann nicht die Erfahrung macht, dass sie es auch ohne diese Sicherheitsverhaltensweise auswendig lernen schaffen würde, diesen Vortrag zu halten. Deshalb ist es wichtig, genau zu explorieren, welche Sicherheitsverhalten die betroffene Person zeigt. Jetzt werden wir auf die Förderung der sozialen Kompetenz eingehen. Die Förderung der sozialen Kompetenz beruht auf der Annahme, dass Personen mit einer sozialen Phobie möglicherweise Kompetenzdefizite aufweisen und deshalb Probleme entstehen. Es weisen aber bei weitem nicht alle Patienten mit einer sozialen Phobie auch tatsächlich Kompetenzdefizite auf, sondern es wird eher vermutet, dass die sozial unsicheren Verhaltensweisen, die bei manchen Patienten und Patientinnen sichtbar sind, weniger auf Defizite der sozialen Kompetenz zurückzuführen sind, sondern eher auf Performanzprobleme. Somit geht es bei der Förderung der sozialen Kompetenz eher darum, individuell bedeutsame Situationen bzw. Verhaltensweisen auszuwählen und in Richtung bessere Performance zu verändern. Beispiele dafür wären die Art und Weise, sich vorzustellen, jemanden zu begrüßen, eine Konversation zu beginnen oder fortzuführen, jemandem die Hand geben oder auch einfach nur angemessenen Blickkontakt üben. Die Therapie der sozialen Phobie beinhaltet ebenfalls die Förderung der Selbstsicherheit über positive Selbstverbalisation. Hier geht es also um die Förderung der positiven Selbstsicht und dafür bietet sich die sogenannte Spiegelübung an. Und dafür habe ich auch ein Beispiel eingebaut, das ich euch jetzt kurz vorstellen werde. In einer Spiegelübung zur positiven Selbstverbalisation fiel es Herrn V., einem Geschäftsmann im mittleren Management, besonders schwer, irgendetwas Positives an sich selbst zu finden und dies in der Gruppensituation zu äußern. Mithilfe des Therapeuten war es möglich, herauszuarbeiten, dass er mit seiner Körpergröße einverstanden und zufrieden war. Die daraus resultierende positive Äußerung war: Es ist in Ordnung, dass ich 1,82 groß bin. Diese trivial erscheinende Äußerung wirkte für Herrn V. wie ein Durchbruch. Nach der mehrfachen Wiederholung dieser Aussage und der Nachbesprechung der Übung wurde deutlich, dass er über viele Jahre hinweg sich nahezu ausschließlich negativ beurteilt hatte und für anerkennende und positive Bewertungen eigener Fähigkeiten nicht offen gewesen war. Hier wird also geübt, sich selbst gegenüber eine positive Haltung einzunehmen. Dabei sollten die selbstbezogenen Aussagen möglichst kurz und einfach gehalten werden und, wie in dem Beispiel, das ich eben vorgelesen habe, authentisch sein. Das Ziel hierbei ist also, sich selbst etwas Gutes zu tun und mit sich selbst fürsorglich und wohlwollend umzugehen. Das ist eine passende Überleitung zum nächsten Punkt, zu den Entspannungstechniken. Entspannungstechniken sind keine spezifische Intervention für die soziale Phobie, können aber bei gegebener Indikation angewendet werden. Hier geht es vor allem darum, das allgemein erhöhte Erregungsniveau zu senken, zum Beispiel mithilfe von progressiver Muskelentspannung oder autogenem Training. Die Techniken können aber auch erlernt werden und in oder vor angstauslösenden Situationen angewendet werden. Hierbei sollen die Patienten die Erfahrung machen, dass sie ihrer Aufregung in kritischen Situationen nicht hilflos ausgeliefert sind. Trotzdem sollte dabei deutlich gemacht werden, dass eine völlige Entspannung in vielen Situationen nicht möglich ist und dass eine völlige Entspannung in vielen Situationen auch nicht immer sinnvoll ist. Nehmen wir das Beispiel, einen Vortrag in der Uni halten. Hierbei ist ein gewisser Grad an Anspannung und Nervosität in einer Prüfungssituation durchaus normal und auch nützlich, denn es wird ja benotet und man sollte vielleicht nicht zu entspannt an die Sache rangehen. Hier sollte also daran gearbeitet werden, eine akzeptierende Haltung gegenüber körperlichen Reaktionen einzunehmen. Im Zusammenhang Entspannungstechniken möchte ich noch kurz auf eine Studie zu Mindfulness-Based Stress Reduction, also MBSR, eingehen, aus dem Jahr 2017. MBSR, also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, beinhaltet verschiedene Techniken, um die Aufmerksamkeit, das Emotionsbewusstsein, die Emotionsregulation und die Selbstregulationsfähigkeiten zu fördern. In dieser Studie von Thurston, Heimberg und Groß konnte gezeigt werden, dass MBSR hilft, ein positiveres Selbstbild aufzubauen und dass eine Verbesserung des Selbstbildes zu einer Abnahme der Symptome der sozialen Phobie führt. Jetzt bewegen wir uns wieder weg von dem Thema Entspannungstechniken und kommen zum Thema Gruppen- bzw. Einzeltherapie. Die Gruppentherapie hat einige Vorteile gegenüber der Einzeltherapie bei der Behandlung der sozialen Phobie, zum Beispiel die Gruppenkohäsion, die Förderung der Selbstöffnungsbereitschaft und die Feedbackfunktion. Es lässt sich sagen, dass es einige Elemente gibt, die sich am besten in der Gruppe durchführen lassen, darunter beispielsweise das Selbstsicherheitstraining oder Rollenspiele. Trotzdem deuten Studien darauf hin, dass soziale Phobien genauso gut in Einzeltherapie behandelt werden können, trotz der Vorteile einer Gruppentherapie. Eine Therapie mit Einzel- und Gruppenelementen kann aber durchaus sinnvoll sein. Gehen wir auf die Internet- oder computerbasierte Therapie der sozialen Phobie ein. Es gibt verschiedene Formen der Online-Therapie bei der sozialen Phobie, darunter Selbsthilfeprogramme, therapeutengestützte Selbsthilfeprogramme und Internet einfach nur als Kommunikationsmedium. Das hat einige Vorteile, und zwar ermöglicht das einen erleichterten Zugang zu psychologischer Behandlung. Außerdem kann die Online-Therapie Menschen erreichen, die sonst aufgrund ihrer Schüchternheit keine Therapie aufsuchen würden. Allerdings muss man festhalten, dass die Online-Therapie auch hohe Voraussetzungen an die Motivations- und Reflexionsfähigkeit der Patienten und Patientinnen stellt. Das Letztere ist besonders bei den Selbsthilfeprogrammen der Fall, wo die Patienten und Patientinnen selbstständig ein Programm durchlaufen, das Übungen beinhaltet. Dennoch konnte in einigen Studien gezeigt werden, dass auch solche Therapieprogramme wirksam sind. Wer das interessant findet und sich das mal angucken möchte, braucht eigentlich einfach nur im Internet einzugeben Online-Therapie der sozialen Phobie. Und dann kommen auch schon solche Behandlungsmöglichkeiten, also wo dann entweder auch therapeutengestützt gearbeitet wird oder dann auch einfach nur Programme durchlaufen werden. Dann würde ich noch kurz auf eine Studie eingehen zum Thema Nickerchen nach der Exposition. Die Studie ist von Pace Schott und Kollegen aus dem Jahr 2018 und ich fand den Gedanken ganz interessant, deshalb dachte ich, ich stelle die Studie einfach an dieser Stelle noch kurz vor. Bei der Studie haben Personen an einer Gruppenexpositionstherapie teilgenommen, die 5 Sitzungen beinhaltete. Dabei machten 17 Personen ein Nickerchen nach 2 intensiveren Sitzungen der sozialen Exposition und 15 Personen blieben nach 2 intensiveren Sitzungen wach. Es zeigte sich keine Verbesserung der Ergebnisse auf der Liebowitz-Skala für die soziale Phobie durch die Nickerchen, aber man konnte feststellen, dass sich eine mögliche vorteilhafte Auswirkung in Bezug auf die physiologische Reaktion zeigte. Physiologische Reaktionen, die von einem sozialen Stressor hervorgerufen wurden, nahmen nämlich bei den Teilnehmern, die nach der Exposition ein Nickerchen gemacht haben, ab. Das ließ sich beobachten. Allerdings muss man beachten, dass die Ergebnisse aufgrund der kleinen Stichprobe mit Vorsicht zu genießen sind. So, zum Abschluss meines Podcasts möchte ich nur noch kurz einen Überblick geben über die aktuelle Befundlage zur Behandlung der sozialen Phobie. Und zwar zeigen Befunde, dass mit einer Kombination kognitiver Verfahren und In-vivo-Konfrontation im Vergleich zu rein kognitiven Verfahren oder zu Trainingsverfahren zur sozialen Kompetenz bessere Erfolge erzielt werden. Die Effekte sind auch meistens nach der Behandlung noch stabil. In neueren Studien haben sich auch Erfolge für die standardisierte psychodynamische Therapie bzw. Ansätze für die interpersonelle Therapie und die Acceptance and Commitment Therapie gezeigt. Allerdings gibt es da bei weitem noch nicht so viel Evidenz wie für die kognitive Verhaltenstherapie, die Methode der ersten Wahl ist. Dann wären wir jetzt am Ende meines Podcasts angelangt. Ich hoffe, ihr konntet mir einigermaßen folgen und es war einigermaßen spannend. Ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben und ich möchte mich dann an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit bedanken und wir sehen uns ja bald. Bis dann! Die Literatur, die ich für diesen Podcast und für das Handout verwendet habe, findet ihr auch in meinem Handout. Und falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr sie mir ja gerne in der kommenden Sitzung stellen.